dieser Podcast ist für die Menschen, die in mittelständischen Betrieben Verantwortung übernehmen wollen, die auf der Suche sind nach Ideen, wie man all die Herausforderungen meistern kann, die auf die Betriebe zukommen, um sie zukunftsfähig zu machen für diese schwierigen Aufgaben, die vor uns liegen. Wir kümmern uns in den nächsten 15 Minuten vor allen Dingen um die Themen der KMU, der kleinen und mittelgroßen Unternehmen, von Personal über Digitalisierung und all das andere. Viel Spaß dabei! Es gab vermutlich schon deutlich bessere Jahre als 2024 aus Sicht von mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern. Aber es gibt auch vieles, was Hoffnung macht, was Lust macht auf Transformation, neue Technologien, bald auch eine neue Regierung, über die sich einige womöglich sogar freuen, und auf jeden Fall neue Dinge, die es zu entdecken gibt, auch was Produkte angeht. Darüber sprechen wir heute, über die Probleme des vergangenen Jahres, die Herausforderungen für die neue Regierung, aber eben auch all das, was Hoffnung macht und was erledigt werden muss. Und das tue ich mit diesen beiden Gästen. Oliver Stock ist Herausgeber von Business Punk und Michael Oehlmann ist Herausgeber von Die Deutsche Wirtschaft. Ich grüße euch. Hallo.
Moin, moin.
Guten Tag.
Letztere Stimme ist die von Michael Oehlmann. Ich sage das, um die beiden auseinanderzuhalten. Oliver, ich möchte aber mit dir beginnen. Wir haben ja auch schon Ende des vergangenen Jahres einen Rückblick gemacht. Ich frage mal so, überrascht es dich mehr, dass wir in 2024 noch einen Wahlkampf erleben? Oder überrascht es dich mehr, dass er erst Ende 2024 beginnt?
Das Überraschende ist, dass das Ding überhaupt so lange gehalten hat. Für mich ist ja Christian Lindner, der im Moment überall angeschossen wird, der Held überhaupt dieser ganzen Ampelkoalition. Er hat es am Ende einfach nicht mehr ausgehalten. Die FDP hat es einfach nicht mehr ausgehalten, dieses Desaster mitzumachen. Und ich meine, D-Day hin oder her. Aber den offenen Schlachtplan zur Ablösung dieser Koalition, den hätte die FDP oder jeder andere eigentlich schon viel früher veröffentlichen sollen und dann auch einhalten sollen. Und nebenbei diese Kriegsrhetorik, wer sich darüber aufregt, der sollte sich mal vielleicht über die Bazooka oder den Doppelwumms aufregen, aber doch den offenen Schlachtplan vielleicht in das Vokabular der Wahlkämpfer stecken, wo es auch hingehört.
Oder mal englischen Kommentatoren beim Fußball zuhören. Da soll das ja auch vorkommen, gerade wenn Deutsche spielen. Michael, wie siehst du das?
Ja, also die FDP hätte auf jeden Fall früher rausgehen müssen. Es hätte deutlich bessere Zeitpunkte gegeben. Ich sage nur Thema Heizungsgesetz oder Atomkraftwerke-Stilllegung, vorzeitige. Das wären Momente gewesen, die natürlich taktisch ein bisschen klüger gewesen wären. Aber ganz klar ist, diese Ampel ist an der Realität zerschellt. Das grüne Wirtschaftswunder musste der Realität Platz machen sozusagen. Und da sind die Konzepte so weit auseinander, dass da gar nichts zusammengeht. Gar keine Frage.
Was glaubt ihr, wird in diesem Wahlkampf wirklich das Thema Wirtschaft spielen? Wir sind ja auch ein Mittelstands- oder ein Unternehmer-Podcast hier. Und ist das so wie in den USA, wo Donald Trump, ich glaube, zu mehr als der Hälfte der Gründer gewählt worden ist wegen seiner Wirtschaftspolitik? Bei den Landtagswahlen in Deutschland hat das Thema ja kaum eine Rolle gespielt. So innere Sicherheit und andere Themen waren da ja viel wichtiger. Also geht's uns Deutschen zu gut, um Wirtschaftspolitik hochzuhängen im Wahlkampf und als Wahl, Bedeutung?
Also wir haben heute gebracht die Zahlen von Ipsos, die das abgefragt haben bei den Deutschen übrigens. Und da ist mit weitem Abstand Thema Nummer eins, Thema Migration. Mit 44% hat das Thema Kriminalität und Gewalt abgelöst. Und danach kommt tatsächlich dann schon die Fragen nach Inflation, Armut und so weiter. Also die wirtschaftlichen Themen. Und ich würde mal vermuten, so müssen die Themen auch gesetzt sein im Wahlkampf, wenn das kein Wahlkampf sein soll, der da an den Menschen vorbeigeht.
Das ist ja das Gleiche auch, Thorsten, was eigentlich Trump gemacht hat. Er hat das Thema Migration und das Thema Wirtschaft in den Vordergrund gestellt. Und das Thema Wirtschaft ist deswegen ganz hoch im Kurs, weil es einfach so grauenvoll läuft. Und weil dieses dieses schlechte Abschneiden Deutschlands in der Welt, dieses wirtschaftlich schlechte Abschneiden, nicht nur ein theoretisches Thema ist, sondern weil es jetzt die Menschen ganz praktisch überall spüren. Jeder kennt inzwischen irgendjemanden, der um seinen Job bangt. Das ist völlig anders, als noch vor 3 Jahren, als diese Koalition angetreten ist. Jeder hat irgendwie damit zu kämpfen, dass er nicht weiß, wie viel er wann noch verdient, wie viel er hat, wenn er irgendwann mal in den Ruhestand geht und wie er eigentlich seine Kinder über die Runden bringen will. Das sind ganz normale, ja auch mittelständische Probleme, die wirklich jetzt auf unseren Schreibtischen, in unseren Wohnzimmern und in unseren Betten angekommen sind.
Genauso ist es. Und die Antworten auf diese Fragen, die da gestellt werden und auf diese Ängste und Sorgen, die ganz realitär sind, wie du es gerade dargestellt hast, da kumuliert quasi auch die Auseinandersetzung, die eben in der Ampel war, wird darauf reagiert, eben mit Staatseingriffen, mit Staatsgeld, mit Schulden. Oder setzen wir auf das, was historisch immer der Volksweg war, setzen wir auf Freiheit, lösen wir die Fesseln, die in diesem Land bestehen. Das sind die beiden Punkte, die beiden Auseinandersetzungen und Auseinandersetzungsfelder, auf die es, glaube ich, ankommen wird. Das wird ganz spannend sein zu sehen, was sich da durchsetzt.
Ist Herr Merz denn der, der uns da in eine glorreiche Zukunft führt und diese Wahl 2029, vor der ja viele Angst haben, wenn wir jetzt nochmal 4 schlimme Jahre kommen, was die Regierungsperformance angeht, dass die AfD dann echt nochmal eine ganz andere Wucht entwickelt und die BSW im Zweifel zusammen? Oder wird Herr Merz, was vielleicht auch nicht unwahrscheinlich ist, mit dem Koalitionspartner SPD sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen müssen? Was denkt ihr?
Also ich glaube, dass Merz sich eingebunkert hat in seiner Brandmauer. Und das ist gefährlich. Er hat aus einer politisch-taktischen Erwägung heraus von vornherein jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen und verkauft das als demokratische Entscheidung. In Wahrheit aber nimmt er damit sich die Chance, wirklich offen über Koalitionspartner, mit denen er die größte Schnittmenge hat, nachzudenken. Und das mag in dieser Phase der Republik noch angehen, aber wenn du von einer Wahl in 5 Jahren oder 4 Jahren sprichst, dann wird das nicht mehr funktionieren. Und deswegen glaube ich, dass die kommende Legislaturperiode, wenn sie dann von Merz gesteuert wird und wahrscheinlich mit Rot oder Grün zusammengesteuert wird, eine Phase sein wird, in der dieses Verhältnis zwischen den Lagern, die du auch eben beschrieben hast mit Angebotspolitik und Freiheit und eben mit Nachfragepolitik, dass dieses Verhältnis neu überdacht werden muss und dass wir am Ende wieder klarer unterscheiden müssen zwischen einem konservativen Lager und einem progressiven Lager. Das wird sich neu sortieren in den nächsten 4, 5 Jahren. Und da wird sich jede Partei bewegen müssen. Vor allen Dingen wird sich aber die CDU bewegen müssen und vor allen Dingen wird sich im Zweifelsfall eine AfD bewegen müssen, die raus muss aus diesem nationalen Milieus, die wirklich keinen Bürger wählbar hält.
Ja, ich sehe das auch so und ich würde sogar sagen, dass die CDU sich da einen leichten Fuß macht, um nicht zu sagen, feige zu sein. Also eine Brandmauer kannst du schnell hochziehen, dann hast du moralisch da einen Punkt gesetzt. Aber eigentlich wäre es meines Erachtens die staatspolitische Verantwortung auch, dafür zu sorgen, dass das eintritt, was du gerade zuletzt beschrieben hast, nämlich dass auch die AfD dann mal Farbe bekennen muss und aus einer gewissen Ecke vielleicht rauskommen muss und auch zeigen muss, wie da eigentlich konkrete Politik aussieht. Aber ich stimme dir völlig zu. Wir müssen mal hier sehen, dass wir, jetzt mal abgesehen von allen vielleicht auch unschönen, geschmacklosen Dingen, die da mit der AfD zusammenhängen, aber wir ja de facto über eine rechtsliberal-konservative Mehrheit ja eigentlich jetzt schon verfügen. Und
Ja.
die muss irgendwie, der muss irgendwie Ausdruck verliehen werden.
Und also wenn man sich den amerikanischen Wahlkampf und das Ergebnis anguckt, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass Trump sich deswegen durchsetzen konnte, weil er selbst in seinem Fake-Gehabe authentisch wirkt. Ja, also Trump lügt und das Lügen nimmt ihm keiner krumm, weil man sagt, das gehört ja zu seinem Charakter. Und das ist irgendwie authentisch. Und das hat ihm am Ende zu einem Erfolg verholfen. Und wenn ich mir dann auf der anderen Seite angucke, was wir in Deutschland machen und wo wir eben natürlich viel mehr politische Angebote haben und deswegen Koalitionen immer notwendig sind, was auch gut ist, aber wo inzwischen Koalitionen stattfinden zwischen Koalitionspartnern, die sich eigentlich nichts zu sagen haben. Das ist eben nicht authentisch. Und das ist etwas, was Wählern und Wählerinnen total auf den Keks geht.
Verlassen wir womöglich ein Stück weit die rein politische Ebene, kommen auch gerne zu Unternehmerinnen und Unternehmern. Welche Menschen, welche Köpfe haben euch in diesem Jahr, naja, dafür gesorgt, dass sie bei euch in Erinnerung geblieben sind? Also, ich muss an Reinhold Wührt denken, 75. Arbeitsjubiläum neulich gefeiert. Ein Lebenswerk, das man sich gar nicht vorstellen kann, oder? Also, wir reden über 4 Tage, Wochen und ich weiß nicht, werden wir bald alle in Rente gehen, aber wahrscheinlich auch länger. Aber 75 Jahre ist schon Wort. Aber fällt euch noch wer ein?
Ja, also ich kann leider keine deutsche Person nennen, sondern ich muss Elon Musk nennen. Und zwar nicht, weil er natürlich ein sensationeller Unternehmer ist mit unglaublichen Projekten, sondern ich glaube, es für mich aktuell spannend, die spannendste Geschichte ist tatsächlich dieses Effizienzprojekt, wenn es denn kommt, Dodge, was Elon Musk da an der Seite seines neuen Kompanieros Donald Trump vorhat. Also wenn das aufgehen sollte, dass die dort in den USA es schaffen, diesen verkrusteten, aufgeblähten, ineffizienten Staat agil hinzukriegen, schlank hinzukriegen, dann wäre das meines Erachtens eine Benchmark, die auch auf die anderen verkrusteten westlichen Länder ausstrahlen wird. Und das wäre eine ganz spannende Entwicklung. Ich will jetzt nicht zu pathetisch klingen, aber das könnte so ein richtig so ein neues Leuchtfeuer des Westens eigentlich sein, dass wir auch gegen die anderen Staatsformen und Staatsverfassungen, die wir so sehen, die ja dann entweder korrupt sind oder eben riesen Parteiapparat wie in China haben, das könnte mal wieder so ein Leuchtfeuer sein. Also sorry, da muss ich mit einem Nicht-Deutschen antworten, Elon Musk. Oliver?
Ja, ich könnte dir natürlich jetzt noch den Milei dazugeben, den
Ja.
argentinischen Präsidenten, den Kettensägenmann, der genau in die gleiche Kerbe sägt.
Ja.
Aber ich möchte in Deutschland bleiben. Und zwar möchte ich bei all den Gründern bleiben, Start-ups bleiben, die sich in diesem Jahr aufgemacht haben. Das sind an die 1500, die gegründet haben. Das sind 1500 Mal Hoffnung. 1500 Mal es trotzdem machen und 1500 Mal den Erfolg vor Augen sehen. Und ich winde wirklich diesen Gründern, die in dieser Zeit sich aufmachen, Kränze. Und ich habe zum Beispiel einen vor Augen, das ist Konstantin Eis, der hat ein Unternehmen gegründet oder begleitet das jetzt als CEO, das stellt Batterien her. Und diese Batterien funktionieren völlig ohne Metall, ohne Lithium vor allen Dingen. Das sind organische Batterien. Und diese Kästen, diese Riesenbatterien werden jetzt zum Beispiel von Mercedes benutzt, um ganze Werke mit Strom zu versorgen, wenn der Strom mal ausfällt. Das sind also so Zwischenspeicher. Es sind die fehlenden Teile in der Energie, im Puzzle der Energiewende. Und ich habe mit Konstantin ein tolles Gespräch geführt und der hat mir gesagt, ja, hey, guck dir doch mal an, Pflanzen haben Millionen Jahre gebraucht, um die beste Form der Energiespeicherung zu erkennen, wenn mal kein Regen ist oder es mal dunkel ist. Und sie haben nicht auf Metall gesetzt. Und das hat er nachgebaut. Und das ist erfolgreich. Und solche Fälle, solche Unternehmertypen, die eisern dadurch jeden Widerstand abbauen, die ohne eine Subvention auskommen, das sind für mich die Helden. Und davon habe ich viele dieses Jahr in Deutschland kennengelernt.
Ich finde das klasse, was du gesagt hast, Oliver. Und ich meine überhaupt, wenn wir also überlegen, wo geht's hin mit Deutschland, könnte ja vielleicht eine Frage von dir gleich sein, Thorsten. Aber man müsste sich eigentlich mal wieder hingeben und Visionen, wenn nicht sogar Utopien entwickeln. Wie könnten wir uns eigentlich ein erfolgreiches Deutschland vorstellen, was auch diesen bedenklichen Megatrends, ich halte das Entscheidendste sowieso die demografische Entwicklung als das größte Problem, weil die Gründer, die du angesprochen hast, die wir hoffentlich haben, werden immer weniger. Die Leute, die Unternehmen übernehmen können, Fachkräfte und so weiter, kennen wir alles. Was könnte eigentlich eine Vision sein für Deutschland? Und ein Stichwort habe ich eben schon angesprochen, Agilität und so weiter. Aber das, was du gesagt hast, dass wir ein Land sind, das voll setzt auf solche Startups, auf Lösungen, die diese Megatrends wie Überalterung und so weiter, auch ein Thema Nachhaltigkeit durch Technologie lösen. Das könnte so eine Vision für Deutschland sein. Deswegen hast du da ein ganz spannendes Beispiel genannt für sowas.
Also ich finde, die Vision haben wir mal mit Made in Germany ganz gut definiert. Und das ist Made in Germany, ist ein Markenzeichen geworden, und es ist immer noch vorhanden, was dafür spricht, dass es hier sehr viel Ingenieurskunst gibt, dass es Exzellenz in der Ausführung gibt. Wir gehen die extra Meile, wir setzen immer noch eine Schippe obendrauf. Und wir schaffen das, ohne dass wir jetzt reich sind, weil wir so viel Öl haben, weil wir so ein Riesenland sind, oder weil wir Dumpingpreise machen. Nein, wir machen es mit unserer Fertigkeit, mit unserem Wissen und mit unserem Anspruch, in dem, was wir tun, die Besten zu sein. Das ist eine Vision. Für mich heißt die nach wie vor Made in Germany.
Also wenn ich da mal ein schönes Bild zitieren kann, das ich auf einem Kongress in China mal gehört habe von einem ehemaligen chinesischen Botschafter in Deutschland, der das beschrieben hat, die Unterschiede der Mentalität. Und er hat gesagt, also ein Maurer in China oder in einem anderen Land, wenn der eine Mauer baut, dann baut er eine Mauer. Wenn ein deutscher Maurer eine Mauer baut, dann geht er ran und will die beste Mauer bauen, die jemals gebaut worden ist. Und ich fand das so ein schönes Bild, was er da geprägt hat. Genau, das
Obwohl
ist
wir
das
eigentlich auch
auch
ganz gut in Mauern einreißen sind, und das
immer.
gefällt mir.
Ja, genau. Ja, die war leider auch gut gebaut, die Mauer. Aber das ist der Punkt. Und nur dann, glaube ich, kommen wir wieder dazu, dass wir sagen müssen, wir müssen dann aber auch diese Fesseln abschneiden und dann muss das zu einer gemeinsamen Projekt- und Kraftanstrengung werden. Und ich glaube, wenn man eine solche Vision definiert oder sich mal die Mühe macht, auch mal so weit zu blicken und zu sagen, was könnte denn 2050 oder 100 sein, dann klären sich auch viele andere Fragen, nämlich zum Beispiel, wie wir damit umgehen mit solchen oder was für einen Anspruch wir auch an die Menschen geben, zu sagen, jetzt muss angepackt werden und ich, Stichwort Bürgergeld und so weiter. Ne?
Ich bleibe bei diesen Startups. Das berühmteste, glaube ich, des vergangenen Jahres ist Aleph Alpha. Jonas Andrulli ist trotzdem Mitte des Jahres in die Kritik gekommen, weil sich auch Medien, große Medien darüber beschwert haben, dass ein KI-Startup vielleicht keine Gewinne schreibt in der Phase, in der es jetzt ist. Wir dürfen also diese Unternehmen auch nicht schlecht reden. Das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Aber beim Thema KI bleibend, ja, Vision für die nächsten Jahre. Ist es künstliche Intelligenz, ist es Quantencomputing oder ist es eigentlich unabhängig von diesen Schlachtbegriffen, die Mentalität, Technologien auf eine smarte Art und Weise einzusetzen? Nicht überreguliert, aber auch nicht Wilder Westen. Was denkt ihr?
Also das sind alles Schlagwörter, und die sind irgendwie immer auch Abtörner. Also ich erlebe das ja als Journalist, ne, wenn ich KI in die Überschrift schreibe und das auf digital ausspiele, weiß ich, ich habe etwa 2 bis 7 Leser, aber auf jeden Fall nicht 2.000 bis 70.000. Das heißt, diese Begriffe, man muss sich davon lösen und sagen, was kann ich denn damit eigentlich, was kann ich damit eigentlich machen? Und da sind natürlich KI und Quantentechnologie gut. Und das Faszinierende für mich ist, dass wir damit hantieren, obwohl wir gar nicht verstehen, was es ist. Und das geht allen so. Ich habe neulich ein tolles Interview gemacht mit dem Jared Spataro, der ist im Silicon Valley Chef von, also operativer Chef von Microsoft. Und der schlug in die gleiche Kerbe und sagte, ja, wir verstehen auch bei Microsoft nicht, was KI eigentlich ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist so schrecklich. Und dann sagte der zurück, ja, aber das ist faszinierend, weil, guck mal, verstehst du, was Wirtschaft ist? Wenn du wüsstest, was Wirtschaft ist, dann würdest du ja nur Gewinne schreiben und es ginge dauernd bergauf. Nein, wir verstehen das Wirtschaftssystem nicht, aber wir arbeiten ständig damit. Und genauso sei KI auch etwas, was ihn fasziniere, weil er es nicht versteht. Und das, finde ich, ist eine hervorragende Herangehensweise. Und das sind wirklich, dahinter steht ein Trend und eine Denkweise, die Neugier auf Veränderung sichtbar macht. Und das ist für mich der Megatrend, von dem wir alle mal Honig saugen können.
Ja, bedeutet ja auch ganz konkret eben Kooperationsoffenheit. Das ist ja auch was, was wir vielleicht in Deutschland ein bisschen den Amerikanern auch abgucken können. Denn in der Tat, keiner kann so komplexe Produkte sowieso mehr verstehen. Und wenn dann verschiedene Kompetenzen eben einfließen, dann hat man Chancen daran zu partizipieren, selbst wenn du vorher nicht genau weißt, was dann eigentlich dein Nutzen nachher ist. Ne? Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die wesentlichen Forschungen wie immer auch im Bereich KI ja dann auch in Deutschland zum guten Teil geleistet worden sind. Und das sollte uns eigentlich auch zuversichtlich stimmen, dass wir da mit einer guten Forschungslandschaft und klugen Köpfen da auch weiterhin tolle Entwicklungen mit forcieren können. Und wenn wir es schaffen, die dann auch ein bisschen besser hier skalieren zu können, dann hätten wir da auch nochmal eine bessere Chance.
Ich habe mal die KI genutzt im Vorfeld als Pseudo-Vorbereitung und einfach mal gefragt, was waren 2024 die wichtigsten Ereignisse, Entwicklung und Erfindung, naja, die mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer betreffen. Die Ergebnisse, das will ich damit sagen, diese Zusammenfassung, die dann kam, machte dieses Gespräch nicht überflüssig, ganz im Gegenteil. Also das hat eine gewisse Oberflächlichkeit, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich finde sogar manchmal auch ein bisschen, naja, plakativ falsch. Also ich gebe mal so ein Wort durch. Remote Work, also New Work, dieser Schlachtbegriff. Flexible Arbeitsmodelle wie Homeoffice und so weiter setzen sich immer weiter durch. Mein Gefühl ist komplett anders. Mein Gefühl ist gerade bei Mittelständlern, dass New Work und alles, was viele junge Beraterinnen und Berater erzählen, gerade ein bisschen unter Druck ist. Die Leute öfter ins Büro wieder kommen sollen und teilweise nicht wollen und man da auch einen Konflikt hat. Diese Vier-Tage-Woche-Diskussion hat uns über das gesamte Jahr begleitet, die ganze Thematik Arbeitszeit. Naja, wie seht ihr das? Also ist es jetzt echt ein Punkt, mal zu sagen, ja, irgendwie verstehen wir, was ihr wollt, aber es ist jetzt einfach mal eine Phase, wo wir richtig schwitzen müssen und anpacken müssen.
Also ich würde sagen, ja, das sagt ja auch schon der gesunde Menschenverstand und jede Lebenserfahrung. Also wer glaubt, dass wir mit weniger Arbeit mehr leisten können, das ist natürlich Irrsinn. Und vor allem ist es auch ein seltsames Lebensbild, was da vertreten wird von Menschen, die sowas gut finden. Ich frage mich ganz ehrlich gesagt immer, was machen die Menschen eigentlich mit dieser freien Zeit? Ich meine, was für sinnvolle Tätigkeiten? Gehen die dann in die Joggen oder setzen sich vor den Fernseher? Also jeder, der für was brennt. Und deswegen habe ich ja gesagt, dass wir auch so ein Ziel, so eine Vision mal definieren müssen, wieder für unser Land, wo man auch sagt, da will ich auch mitarbeiten. Der hat auch keine Lust, zu Hause rumzusitzen. Und ich denke mal, ich spreche für uns alle. Wir machen ja auch dauernd die Extrameile, weil wir einfach Lust auf Journalismus haben und Lust auf gute Inhalte, die wir da produzieren und legen den Stift ja auch nicht um 16 Uhr hin. Also ganz klar. Wir müssen viel mehr anpacken und dazu braucht es aber auch wieder so ein Wertegerüst, was uns ja auch ein bisschen abhanden gekommen ist. Ich klinge jetzt auch schon wie so ein alter Boomer hier, aber ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, aber dass
Bist du doch, oder?
diese Tugenden, naja, ich sehe so nicht aus, aber ich bin's, da hast du allerdings recht. Aber dass uns da auch diese Tugenden vielleicht ein bisschen abhanden gekommen sind. Aber die werden sich ganz normal wieder einstellen, wenn es jetzt noch ein bisschen runtergeht in Deutschland. Hoffentlich nicht allzu sehr, aber dann ist ja jedem klar, dass er anpacken muss. Für sich selbst.
Es gibt
Oder wie sagte doch ein berühmter, oder nicht berühmter, aber ein Milliardenunternehmer, der im Kraftwerksbau tätig ist, mit dem ich mal ein Interview führte, den ich gefragt habe, wie kommt es eigentlich, dass Sie immer wieder neue Kooperationen schmieden und dazu kaufen und hin und her? Hatte ich mir so überlegt, warum macht man das eigentlich? Ja, wenn du eh schon mehrfache Milliardenumsätze hast, da kannst du auch eigentlich sagen, läuft doch gut. Und seine Antwort war nur, die Not, Herr Oehlmann, die Not.
Also ich glaube, es gibt zu jedem Trend gibt es immer einen Gegentrend. Und natürlich haben wir spätestens mit Corona dieses Remote Work und New Work und sonst wie verinnerlicht. Und das war auch gut so. Und jetzt gibt es genau den Gegentrend, der sagt, alle Mann wieder ins Büro und bitte schön feste Arbeitszeiten und sonst wie. Und das ist natürlich genauso richtig, weil viele Dinge nur so entstehen können. Aber das eine wird das andere nicht mehr aufheben. Und das ist jetzt eine langweilige Äußerung und eigentlich passt auch nicht gut für eine Überschrift, aber wir brauchen natürlich in Wahrheit beides. Und ich bin insofern dankbar, dass diese Corona-Zeit uns neue Arbeitsmodelle beschert hat, die ihre Berechtigung haben und auch haben werden. Die Übertreibungen werden rausgenommen und am Ende werden wir dann ein ganz ausgewogenes Modell haben. Ich weiß, langweilige Meinung, Ausgewogenheit ist immer ein bisschen blöd, aber ich glaube, so wird es kommen.
Das klingt ja langweilig, muss ja nicht mehr unweise sein. Und ich glaube, auf Wirkung bedachte Analyse der Arbeitszeit ist ja auch immer besser. Das ist auch langweilig, ich weiß, als reine Arbeitszeit. Dessen ungeachtet, glaube ich, wird es auch 2025 um das Thema ein bisschen Theater geben. Aber warten wir es ab. Ich glaube, andere Themen, die auch ganz spannend sind. Die EU-Kommission, ich zitiere jetzt wieder die KI, ich sage nicht, welches Modell es war. Die EU-Kommission schrieb den Green Deal voran. Strengere Umweltauflagen für Unternehmen waren die Folge. Ja, da mag man jetzt erstmal nicht widersprechen. Ich glaube, das geht auch noch für immer mehr Unternehmen so weiter. Das Thema Bürokratie und Auflagen können wir einfach nicht rauslassen. Es gab eine Menge neue Gesetze. Wie ist eure Wahrnehmung diesbezüglich?
Also die EU übertreibt es vollständig und findet ihre Gehilfen in allen nationalen Regierungen und natürlich auch in der deutschen. Und wenn dann am Ende jemand hier noch beim Lieferkettengesetz eine Abschwächung hinkriegt, na, in Gottes Namen. Aber unterm Strich ist doch Bürokratie ein Misstrauensantrag gegenüber den Bürgern. Bürokratie heißt doch am Ende, ihr lieben Bürgerinnen und Bürger, ihr kriegt das nicht alleine hin, ihr macht alles falsch, vielleicht macht er sogar was gegen den Sinn seiner Erfinder und deswegen müssen wir euch in die Schranken weisen, wir müssen Leitplanken einziehen und wir müssen euch genau vorschreiben, welcher Schritt jetzt wie zu erfolgen hat. Das ist die Denke, die hinter Bürokratie steht und sie ist das Gegenteil von Eigenverantwortlichkeit. Und das Gegenteil von einem Menschenbild, der der Aufklärung zugeneigt ist, der dem Humanismus zugeneigt ist, der aus sich selber heraus definieren kann, was ist gut und was ist schlecht, und zwar nicht nur für ihn, sondern auch für den Rest der Menschheit. Und dieses Bild, was hinter der Bürokratie steckt, das pflegt die EU und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Und das wird dieser EU langfristig die Legitimation rauben.
Ja, das sehe ich auch so. Das sind im Übrigen natürlich auch, sind das die Selbstbeschäftigung eines übergeblähten bürokratischen Apparats. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja ein Moloch da von 10.000 Mitarbeitern da in der EU, die sich ja auch alle beschäftigen müssen ja, anderen Leuten Ketten anlegen oder über Geld verfügen, was sie selber nicht erwirtschaftet haben. Ich glaube, nochmal zurückkommen dazu, dass wenn wir der Überzeugung sind, dass wir einen schlanken, einen effizienten Staat benötigen, auch um den Herausforderungen Herr zu werden, die da auf der Agenda stehen, kommen wir an das Thema Europa. Das müssen wir ganz klar sehen, dass natürlich ein Großteil, wahrscheinlich sogar mehr als die Hälfte der bürokratischen Regeln eben mittlerweile deutlich mehr als die Hälfte aus Europa kommen. Und deswegen wäre meine Vermutung, dass in den nächsten Jahren das auch ein großes Thema sein wird. Thema Europäische Union, wie es mit ihr weitergeht.
Kommunen und Länder kommen ja auch noch dazu. Teilweise widersprechen sich Anforderungen ja dieser vier Ebenen zum Teil auch, wenn man mit Unternehmerinnen und Unternehmern spricht. Also das ist definitiv ein Thema, wo man nicht einfach jetzt sagen kann, die Ampelregierung möge bitte alles ändern, mit Hand auflegen. Das ist zu komplex. Komplex ist auch die Lage. Ich habe das Thema extra jetzt mal ans Ende gesetzt, weil am Anfang hätten wir gleich richtig miese Laune gehabt, glaube ich. Die Autoindustrie. Unsere Kernbranche sozusagen, ich zitiere mal das IFO-Institut von heute. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt, wenn es nicht den Ausblick gäbe, der ist nämlich noch schlechter. Die Branche steckt fest in der aktuellen Gemengelage aus tiefgreifender Transformation, intensivem Wettbewerb und schwacher Konjunktur. So, das IFO-Institut. Nicht viel hinzuzufügen oder macht euch irgendwas Hoffnung?
Ja, tiefer geht's nicht. Also, ich habe es vorhin im Vorgespräch erwähnt. Ich habe hier gerade die Absatzzahlen der Mercedes EQE-Baureihe in China auf dem Tisch. Oktober verkaufte Modelle der Limousine null. Niente. Nada. Zero. Kein einziges Auto verkauft. Das ist für mich ein Fanal. Deswegen ziehen wir das jetzt mal hoch. Ein Fanal, was am Ende, von dem ich nicht glaube, dass der Källenius, der Mercedes-Chef, das überleben wird. Aber jetzt mal darüber hinaus geguckt, es bleibt wirklich die Hoffnung, dass, wenn nichts mehr läuft, das große Umsteuern stattfindet. Und du hast eben, Thorsten, die Umstände genannt, die dazu beitragen, und hast dich auf die Analyse berufen. Der wichtigste Umstand ist da nicht genannt, nämlich das sind die massiven Fehler, die deutsche Autohersteller im Management gemacht haben, weil sie die falschen Modelle gebaut haben. Sie haben zu teure Elektromodelle gebaut und sie haben zu wenig Alternativen geschaffen, Alternativen sowohl in den herkömmlichen PKWs, also in den Verbrennern, und vor allen Dingen Alternativen für günstigere Elektromodelle. Das ist der Kardinalfehler. Das haben sie inzwischen erkannt. Insofern kann man Hoffnung haben, dass sich da was ändert. Und ich würde auch nie so schwarz sehen. Also wir alle wissen, dass wir geneigt sind als Menschen, das, was sich gerade ereignet, bis in alle Ewigkeit im Kopf zu verlängern. Das ist aber niemals so. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass Made in Germany auch beim Automobilbau wieder zu glänzen beginnt. Im Moment suche ich aber ein bisschen den Hoffnungsschimmer und kann ihn nur dann erkennen, wenn auch die Managementfehler, die gemacht worden sind, repariert werden und andere Modelle von deutschen Autobauern auf den Markt kommen.
Also, wenn ich auch positiv sozusagen enden will, würde ich da gerne dran drauf aufsetzen, was du gesagt hast, Oliver. Und mein Gefühl insgesamt in der Wirtschaft und auch bei den Mittelständlern, bei den Unternehmern ist, alle warten sehnsüchtig irgendwie auf ein Signal, dass es jetzt in eine andere Richtung geht. Und ich glaube, es ist ja nun bekannt, der hohe Anteil der Psychologie, aber ich glaube, da wäre schon mal viel gewonnen, wenn plötzlich die Leute sagen, okay, also jetzt packen wir es mal an und jetzt macht doch die Politik ihre Hausaufgaben und dann wird es da, glaube ich, schon auch einen anderen Geist geben. Aber das mit den null verkauften Fahrzeugen, vielleicht darf ich euch noch eine Frage stellen zum Ende. Wir wählen ja einmal im Jahr das Wirtschaftswort des Jahres mit einer Jury aus so 30 renommierten Leuten da aus Wissenschaft, Verbänden und so weiter und Medien natürlich auch. Null. Könnte das ein Wirtschaftswort des Jahres sein, Oliver?
Null auf jeden Fall. Das ist das Wirtschaftswort des Jahres. Und weil ja unter Null nur in der Mathematik, und die ist ja nun wahrlich sehr abstrakt, was kommen kann, aber in der Realität eigentlich nichts, ist es gleichzeitig auch ein hoffnungsvolles Wort, weil danach geht es wieder bergauf.
Ja, und Thorsten, dein Wirtschaftswort des Jahres lautet natürlich Podcast.
Das ist aber jedes Jahr mein Lieblingswort des Jahres. Gedicht gefolgt von Moderation auf Bühnen. Nee, ich glaube tatsächlich KI-Agenten, also oder Agenten. Ich glaube tatsächlich, wir haben viel drüber geredet in diesem Jahr. Es begann so mit diesen typischen TED-Talks und es wird jetzt mit klaren Ankündigungen zum Ende des Jahres von Unternehmen immer klarer. Es wird fundamental unser aller Leben verändern, vom Kind bis zum Greis. Was diese Maschinen können, ob man ihnen trauen darf, ob man ihnen trauen kann, welche Unternehmen dahinter stecken, mit welchem, naja, sie haben hohe Investitionen getätigt, aber ich glaube, diese alltäglichen Helfer, die in unser aller Smartphones, die sich übrigens auch fundamental verändern werden in den nächsten Jahren, glaube ich, aber auch zu Hause, per Sprachbox, wie auch immer, das wird ganz viel mit uns machen. Das ist nicht nur eine Technologie, ich glaube, das ist viel tiefer gehend. Deswegen mein persönliches Wort des Jahres, weil ich da auch für unseren Arbeitsalltag sparen, Zeit sparen und so weiter, ganz viel mit verbinde. Auch übrigens mit der Freizeitgestaltung, es ist ja richtig, ne? Die Quote der Arbeitszeit geht runter und alles, ja, im Ohr vielleicht, wer weiß. Mit irgendeiner muss man sich ja mal unterhalten. Aber tatsächlich glaube ich, das wird schon, ne? Kindergeburt zu organisieren, Urlaube und so weiter, alles, was jetzt stresst, nimmt einem vielleicht so ein bisschen die Maschine ab. Mal gucken. Also ich gehe sehr vorsichtig damit um, aber mal gucken, wie es reguliert wird eines Tages. Aber ich glaube, das wird echt uns bewegen.
Und dann wäre noch die kleine Hausaufgabe, die wir ja deinen Zuhörern noch hinterlassen können, ob das, was Sie gerade gehört haben, eigentlich KI war oder echt.
Ist eine sehr gute Frage. Ich habe meinen Eltern gesagt, wenn ihr mal meine Stimme anruft oder sowas wie Geld haben will oder irgendwelche sensiblen Auskünfte, irgendwie fragen, wie unser erster Hund hieß, weil die Maschinen sind so gut, dass natürlich das auch für illegale Machenschaften schon längst benutzt wird, diese unsere aller Stimmen zu kopieren, wenn sie irgendwo im Netz verfügbar sind.
Ja, und Gesichter, ne? Also ich meine, das ja,
Ich
klappt
bin
ja
alt.
alles schon.
Ich
Funktioniert ja
bin
alles
alt.
schon.
Ich habe nämlich jetzt Hunger.
Ihr Lieben, vielen Dank für eure Zeit. Michael Oehlmann, Herausgeber die Deutsche Wirtschaft, Oliver Stock, Herausgeber Business Punk. Wir gucken mal, wie wir das Jahr gut zu Ende kriegen, mit welchem Wirtschaftswort auch immer. Ich bin sehr gespannt und ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Und da haben wir ja auch schon richtig tief reingeblickt heute. Tschüss.
Danke dir, Thorsten.
Tschüss
Tschüss.
zusammen.
Das war die letzte Folge des Podcasts von Mittelstand Reloaded. Ich kann nur verweisen auf die anderen Podcasts bei Dupen Media. Business Talk, da wird es um ähnliche Themen gehen, mit meiner Kollegin Fanny Rosenberg, die genauso auch mit Herz und KI moderiert. Ich bedanke mich für die Zuhörerschaft. Ich bleibe der Mittelstandsberichterstattung auf jeden Fall treu und wir sehen uns auf LinkedIn. Dort wird es dann auch Infos über meinen neuen Podcast ab Januar geben. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.